ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche regelmäßig mit den Menschen, mit denen man gerne auf einer Party länger quatschen würde. So wie Sebastian Fitzek, Herbert Grönemeyer oder Desiree Nussbusch.
Ich bin mit meiner Oma als junges Mädchen, bin ich picknicken gegangen auf Friedhöfe.
In dieser Folge treffe ich Schauspieler Anton von Lucke.
Talk mit Thies.
Ja, es provoziert dann doch viele Leute, ne? Sie geht einfach nur auf dieses Dach, verschenkt ihre Sachen und damit kommen viele schon nicht klar, was sozusagen, was soll das denn und so. Es gibt eigentlich keine Hauptrollen und Statisten und Nebenrollen, sondern im echten Leben ist ja jeder für sich seine Hauptrolle. Wir haben diese Szene gemacht, wir haben das so 2-3 gemacht und ich war irgendwie völlig fertig. Und ich dachte so generell, krass, also Frauen bringen Kinder auf die Welt, das ist eigentlich wie so eine krasse Superpower. Ich habe sogar echt noch abends, habe ich noch so meine Mutter angerufen und meinte, ja, danke fürs auf die Welt bringen. Viele haben vielleicht auch Angst vor der Stille und dann kommt das plötzlich alles zu dir rauf. Ja, und deswegen haben, glaube ich, viele da auch Respekt vor und begeben sich lieber nicht in die Stille, in die bedrohliche Stille, kann auch bedrohlich sein, Stille, glaube ich.
Das ist Anton von Lucke, der 2024 in dem ARD-Mehrteiler Levi Strauss, der Stoff der Träume, zu sehen war. Wir kennen ihn auch aus den ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin und seine erste große Hauptrolle im Kino, das war Franz. 2025 gibt es einen sehr originellen, berührenden Film über eine Frau, die sich der lauten Gesellschaft verweigert, weil sich aufs Dach zieht und viele dadurch verstört. Es ist einer meiner liebsten Filme des Jahres. Er heißt Chaos und Stille. Ich habe Anton in Berlin getroffen. Wir beiden hatten vor 5 Jahren beim ersten Talk mal festgestellt, wir sind beide HSV-Fans. Immer eine gute Basis für ein schönes Gespräch. Aber da gab es so viel mehr. Wir sprechen über die beiden Szenen im neuen Film Chaos und Stille, die ihn selber bei den Dreharbeiten berührt haben. Einmal mit gehörlosen Kindern, die andere Szene ist eine Geburt. Und es gibt wieder ein paar schöne Einblicke in die Schauspielerei. Wie ist das, mit Babys zu drehen? Und warum bewahrt Anton zu Hause einen Bart auf? Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Moin.
Moin, ne? Freu ich sage immer Moin.
Ja.
Anton, wir kennen dich aus zum Beispiel den ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin. Natürlich, deine große Premiere im Kino war Franz. Du warst mit dabei, und das ist gar nicht so lange her, in dem ARD-Vierteiler von Levi Strauss. Da hast du mitgespielt, den Jacob Davis, so hieß er, glaube ich, ne?
Genau.
Jacob Davis.
Ja.
Jetzt bist du im Kino auch wieder zu sehen in einem ja wirklich besonderen Film, über den wir gleich sprechen werden. Der heißt Chaos und Stille.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Babylon Berlin ist schon so ein bisschen her. Es waren nur die ersten beiden Staffeln.
Die ersten beiden Staffeln, dann geht es mir an den Kragen.
Ach, bist du gestorben sogar?
Da geht es mir ja.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
In den Kopf.
Du warst ja der Assistent, wie hieß er,
Stefan Jeneke. Genau.
Assistent von Gideon Rath, dem Kommissar.
Genau.
Das weiß ich noch. Mhm. Aber nicht, dass du sterben musstest.
Ja. Ich glaube, da spoilern wir ja jetzt
fünf Jahre später
auch nichts. Also
nein.
Ist ja immer noch alles in der Mediathek, glaube ich. Und jetzt drehen sie die 5. letzte Staffel.
Ja.
Aber ja, da habe ich leider das Zeitliche gesegnet.
Wo hast du gedreht, überwiegend für Babylon Berlin?
Tatsächlich überwiegend in Berlin.
Ja.
Also wir haben aber auch in Nordrhein-Westfalen Sachen gedreht und aber das meiste wirklich in Berlin.
In Berlin in einem Studio oder auch vor einem historischen Gebäude?
Im Studio meistens, okay. Ja, im Studio Babelsberg und auch hier in der Gegend Friedrichstraße und sowas.
Ja.
Genau.
Denn ich habe mich gerade gefragt, ob du, wir sind im ARD-Hauptstadtstudio hier in Berlin-Mitte, hinter dem Bundestag, ob du, wenn du dich umdrehst, vielleicht in diesem Hof unten gedreht hast, denn auch das war ein Drehort für Babylon Berlin.
Also das kommt mir jetzt tatsächlich auch irgendwie bekannt vor. Vielleicht ist das, weiß jetzt gar nicht mehr, welche Szene, aber stimmt.
Und ich bin nicht sicher, ob das sogar irgendwas mit dem Polizeirevier zu tun hatte.
Vielleicht waren das die Innenräume vom Polizeirevier, weil ich habe mich eben auch erinnert beim Spazieren hier am Kanal entlang, dass ich doch hier auch manchmal zu den Dreharbeiten für Babylon Berlin gegangen bin.
Witzig, ja. Denn, wie heißt der? Schauspieler hat auch einen Roman geschrieben vor einiger Zeit. Er ist jetzt auch wieder zu sehen. Er wird auch gerne mit Simon Schwarz verwechselt.
Von Babylon Berlin?
Ja, und ich meine, er war es, der in Babylon Berlin auch mitspielt. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall, er war mal hier im Studio und guckte in den Hof und sagte, da haben wir gedreht da unten. Da haben wir, nein, das stimmt nicht. Er hat nicht bei Babylon Berlin gedreht. Er drehte eine Sat.1-Serie, Der Kommissar und irgendetwas. Und er sagte, das war unser Drehort hier unten. Und wir mussten räumen und wir mussten den Drehort hergeben für Babylon Berlin.
Ach was, siehste?
Deswegen, er durfte nicht mehr hier drehen.
Babylon haben wir ihn verdrängt.
Mehr Geld bezahlt, vermutlich. Weißt du, für die Location. Stimmt. Nein, er war nicht bei Babylon dabei. Aber bei dir war es nicht so. Ja, es sind bewegende Zeiten. Anton, wir haben vor knapp 5 Jahren festgestellt, dass wir beide große HSV-Fans sind.
Ja, das ist richtig.
Oder das heißt, so in diesem Gespräch die nächste Stunde, ich sag mal so, die ersten 35 Minuten verbringen wir vielleicht mit der Kaderplanung.
Geht's eigentlich nur um die Aufstellung
für die neue Saison?
Und dann
können wir daher noch ein bisschen über die Filme sprechen.
Genau. Weißt du? Alles klar.
Wann warst du das letzte Mal im Stadion?
Oh, das ist tatsächlich. Letztes Mal, als ich Karten hatte vor einem Jahr für ein Pokalspiel, da bin ich dann krank geworden. Das ist tatsächlich jetzt echt schon ein bisschen länger her. Ich glaube echt auch 4, 5 Jahre. Ich glaube, das war gegen Leipzig und da hat Bakary Jatta hat dann noch die Führung geschossen und dann sind sie aber doch rausgeflogen.
Okay.
Ja, aber es ist schon ein bisschen länger her.
Ja. Hast du Fußball gespielt selbst?
Ich habe früher nie im Verein, aber ich habe so oft einfach so einmal die Woche oder zweimal die Woche mit Freunden gespielt, irgendwie draußen oder in der Halle. Und ich war auch mal kurz Fußballtrainer. Ich habe ja ein freiwilliges soziales Jahr als Zivildienst im Sport gemacht in Hamburg.
Du warst sogar Fußballtrainer.
Fußball- und Tischtennistrainer.
Daran erinnere ich mich.
Tischtennis habe ich sogar eine Lizenz, eine C-Lizenz als Trainer.
Habe ich mich daran erinnert? Unserem letzten Spiel.
Das glaubt mir irgendwie immer keiner. Alle lachen dann immer, ach so, für C-Lizenz. Aber ich habe tatsächlich eine C-Lizenz als Tischtennistrainer. Und Fußball, das habe ich dann einfach irgendwie so gemacht, weil ich hatte dann nur so F- und E-Jugend so. Aber ja.
C-Lizenz. Was heißt C-Lizenz?
C-Lizenz ist dann halt keine A-Lizenz oder damit kann ich jetzt nicht Timo Boll trainieren, der hat ja jetzt auch aufgehört.
Bist du denen begegnet mal irgendwo?
Ich bin denen noch nicht begegnet. Nee, als C-Lizenz-Trainer schafft man es nicht so weit.
Vielleicht als Fan, als kleiner Junge. Ja. Weißt du, der sich ein ich wollte gerade sagen Ping-Pong-Ball, einen Tischtennisball hat unterschreiben lassen.
Das war auf jeden Fall mein Idol als Kind, als ich mit 12 da im Verein im Tischtennis angefangen habe.
Interessant, C-Lizenz.
Eine C-Lizenz.
Ich hatte eine sehr schöne Begegnung neulich im Zug. Mhm. Und zwar saß eine Frau neben mir, die kam gerade aus aus England angeflogen. Sie stieg bei Frankfurt Flughafen zu und sie hatte nur eine Stunde geschlafen in der Nacht. Und dann fragte ich sie irgendwann, was sie macht. Und sie sagte, ja, sie ist Box- und Ringrichterin.
Aha.
Und dann sagte ich auch, okay, in welcher Klasse denn so? Und dann sagte sie, naja, Profis. Das war so lustig. Und sie kam gerade von einer Boxnacht.
Krass.
Aus irgendwo in England.
Ja.
Und sie ist eine der bekanntesten Box- und Ringrichterinnen in Deutschland mit einem unglaublichen Namen, nämlich sie heißt Diana Milani.
Mhm. Im Zug kann man immer manchmal interessante Bekanntschaften machen. Ne? Ich fahre ja auch viel Zug und da auch schon so einige.
Okay, an was musst du jetzt gerade denken?
Ich habe immer wieder irgendwelche, mal wieder mit Leuten mich da unterhalten im Zug.
Ja.
Und es ist immer interessant, auch einfach ganz normale Leute, also die, also so zu hören, so. Und manchmal erzählt man ja einem Fremden dann mehr als seinen Freunden. Das ist ja so ein Phänomen, oder? Dass man dann, oder dann, dass die mir auch dann viel erzählen. Ich höre dann zu und das finde ich interessant, dass dieses Fremdsein manchmal zu mehr Offenheit führen kann, weil man weiß, okay, die Zugfahrt ist dann auch bald vorbei, aber ich kann jetzt mein Herz ausschütten und dann, ist interessant. Letztens saß da so eine im Speisewagen, mir eine Frau mit so 5 Kindern gegenüber und ich dachte so, boah, krass, wie macht die das? Und die hatte so eine Souveränität mit diesen Kindern, so entspannt und locker und die Kinder haben sich auch gegenseitig, die waren alle so, die waren so von 1 bis 7.
So ungefähr.
Ja, und die haben sich aber auch gegenseitig so gut reguliert oder mal dann hat der auf den aufgepasst und die auf den und ja, es ist immer interessanter Ort, die Bahn, finde ich. Man hat ja meistens auch länger Zeit, als man denkt, weil man ein bisschen später ankommt.
Klar, absolut. Absolut, ja. Man sagt ja, ein Kind ist ein Kind, 2 Kinder sind schon wie 3.
Ja.
Und ich glaube, ab 5 fängt es wieder an, wie 4 zu werden oder wie 3.
Also 5 finde ich schon krass. Also die saß da echt entspannt mit diesen 5 Kindern. Also und die, finde ich krass.
Ja, witzig. Du hattest gerade gesagt, krank. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Letztes Mal, als ich ins Karten fürs HSV-Spiel hatte, plötzlich irgendwie 39 Fieber und lag, das war im Winter, und da ins Stadion gehen ist dann immer...
Nicht so gut.
Ja.
Vermutlich hattest du in den Wochen davor Dreharbeiten. Anstrengende, harte Dreharbeiten.
Absolut, ja. Mhm. Ja. Tatsächlich. Das war nämlich nach dem Dreh von Levi Strauss, von der Levi Strauss-Serie. Da waren wir 2,5 Monate in Italien, und dann kam ich wieder und habe auch noch ein Hörspiel und noch irgendwas anderes gemacht. Das hätte ich nicht machen sollen. Man muss dann nämlich die Pausen nehmen. Und dann wurde ich nämlich krank, weil es alles, glaube ich, ein bisschen zu viel war. Und dann, deswegen konnte ich nicht ins HSV-Stadion.
Es ist doch aber faszinierend, die Seele, oder? Sie hält durch, sie hält den Körper in Schach, bis das, was man erledigt haben muss, in dem Fall Dreharbeiten oder wenn man hart arbeitet, bis das erledigt ist. Und dann hast du Urlaub, dann hast du frei und wirst krank.
Ja.
Das kennen die meisten.
Ja, ich kenne das auch gut. Also
oder?
Das ist, irgendwie, ich habe letztens auch mal gelesen, irgendwie, das heißt irgendwie so Leisure Sickness, oder irgendwie gibt es so einen Begriff dafür, dass wenn man irgendwie viel macht und dann irgendwie in Urlaub, dann wird man dann krank, das ist irgendwie Leisure Sickness oder so. Und es gibt es doch auch oft bei Politikerinnen und Politikern, das Phänomen, dass die machen ja auch schon viel morgens bis abends dann lange Karrieren irgendwie da in der Politik, und wenn die dann in Ruhestand gehen, dann bauen die plötzlich so ganz schnell ab. Ne? Das sieht man doch auch oft bei, weil das was komplett anderes ist, dann in diesem Ruhestand ist dann, wenn man keinen Sinn mehr hat oder keine Aufgabe, ne? Das braucht die Seele irgendwie.
Total, wenn du 20, 30 Jahre keine Zeit hattest, deine Hobbys zu pflegen, und wenn du gar keine Hobbys hast, dann bauen viele Menschen ab, bis hin zu einer Depression.
Ja.
Auch schon mal einen alten Kollegen von mir erlebt, den ich aber nicht persönlich kannte, er war nur auch beim SWR damals, der dann relativ schnell verstorben ist, der von heute auf morgen wie apathisch nur noch im Sessel saß, ansonsten immer noch samstags, obwohl er im Ruhestand war, in den Sender gegangen ist, um noch die aktuellen Zeitungen irgendwie zu studieren, oder damals konnte man noch irgendwelche Telefaxe abreißen, und das hat er noch gemacht, der war im Ruhestand, weil er nichts anderes hatte in seinem Leben.
Ja.
Möglicherweise haben Politiker nicht die Zeit, Hobbys zu pflegen.
Ja, und dann stehen sie so vor dem Nichts, ne? Und ich glaube deswegen, solange man irgendwas hat, an das man glaubt oder wofür man auf der Welt ist, dann kann man auch fit bleiben. Also meine Mutter hat zum Beispiel, die ist auch Regisseurin, die hat einen Dokumentarfilm über einen 95-jährigen Tierarzt in Südfrankreich gemacht.
Ja.
Und der rennt noch über die Wiese den Schafen hinterher, der ist 95. Das fand ich auch faszinierend, das zu sehen dann, den Film, dass dann halt, der ist wirklich jetzt irgendwie, der ist 95 oder so, und der, aber weil der das so liebt, so den mit den Tieren und seine Aufgabe als Tierarzt, ist der einfach noch relativ fit. Also er kann zwar auch nicht mehr so gut sehen und die Hände sind ein bisschen kaputt und so, aber ja, man braucht irgendwie sowas, um lang fit zu bleiben.
Wie kam sie auf den?
Wie kam sie auf den?
Wohnt sie mittlerweile in Südfrankreich? Und er ist ein Nachbar.
Sie hat einfach immer, war viel in Frankreich und hat da viel Urlaub gemacht und hat dann da in einem Dorf den irgendwie kennengelernt und genau.
Okay.
Sie hat da auch schon mal mit so Dorfbewohnern so ein Märchen gedreht und sie, genau.
Wie heißt der Film, weißt du es gerade?
Der heißt Die fabelhafte Welt des Dr. Cadeo.
Das kann man sich merken.
Ja.
Heißt der Cadeo oder heißt der Cadeau?
Nee, der heißt Cadeo, heißt der.
Ah, Cadeo.
Genau, ja.
Man denkt sofort an das Wort Cadeau, was Geschenk heißt auf Französisch.
Stimmt.
La vie est un cadeau. War mal, glaube ich.
Ist auch Französisch, kannst du sagen.
Überhaupt nicht, aber es war mal, meine ich, ein Beitrag für den Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix Eurovision hieß. Cause la vie est un cadeau. Und so, das Leben ist ein Geschenk.
Ja.
Schön. Ach, herrlich. Sag mal, wenn du heute durch Berlin gehst, durch dein Berlin, es ist ja wirklich seit vielen, vielen Jahren deine Stadt.
10 Jahre jetzt mittlerweile, oder 11, ja.
Es gibt schon noch ein, zwei Orte, die original oder fast original wie bei Babylon Berlin sind. Die gibt es noch, oder?
Ja, also zum Beispiel Hermannplatz.
Und an den habe ich auch gedacht.
Genau.
Hermannplatz,
der ist eigentlich,
die U-Bahn-Station unten.
Ziemlich gleich. Also jetzt haben die da auch irgendwas umgebaut, ne, glaube ich, irgendwas. Aber das sieht, ich glaube, einige von diesen U-Bahn-Stationen sehen noch schon wie vor 100 Jahren aus.
Ich finde es faszinierend.
Ja.
Also wenn ich auch da unten stehe ab und zu, dann fühle ich mich wie in einer anderen Zeit. Da gibt es diese der hellblau-türkis-grünen Kacheln, die uralt sind. Die, wie viele andere, fällt mir gerade ein, in Berlin, auch noch leicht radioaktiv sind.
Tatsächlich?
Ja, denn damals wurde diese Glasur der Kacheln mit Uran noch angefertigt.
Mhm. Aber das heißt, wir werden hier verstrahlt.
Nein, das ist nicht gesundheitsgefährdend. Okay. Man hat es auch mal gemessen in der Zwischenzeit. Ich glaube, das Bundesgesundheitsamt oder so. Ja. Also die Belastungen sind völlig normal. Die haben wir manchmal auch woanders.
Ja.
Das war der Hinweis, den ich damals gelesen habe. Das war sehr lustig. Wenn man die Kacheln nicht einatmet.
Mhm.
Also wenn du ganz davor stehst und einatmest oder
dann ist es okay.
Oder dran leckst oder sowas.
Also das heißt,
dann bist du safe.
Die Mäuse und Ratten sind ein bisschen gefährdet.
Interessant. Ja.
Oder?
Möglicherweise.
Ich habe ein Herz für Mäuse, weil ich hatte früher 2 Wüstenrennmäuse als Haustiere. Deswegen, vielleicht stelle ich da mal so ein Warnschild auf beim Hermannplatz für die Mäuse, dass sie aufpassen und nicht an den Wänden lecken.
Magst du auch Ratten?
Ratten?
Ich verstehe auch die Liebe zu Mäusen nicht so richtig. Also ich kann damit nichts anfangen.
Ich finde Mäuse cool. Ja, okay. Also, Ratten ist immer gleich noch, das ist auch so ein großes Vieh. Und
das stimmt.
Aber Mäuse, finde ich, sind irgendwie auch so kleine Clowns und die sind irgendwie sympathisch und lustig, finde ich.
Ja, finde ich so schön. Mäuse sind kleine Clowns.
Ja, die sind ja auch so ganz schreckhaft. Die können auch, glaube ich, vor Schreck dann einen Herzinfarkt kriegen manchmal und sterben. Also so, ich mag Mäuse.
Ja, wenn man dann keinen Dr. Cadeau in der Nähe hat, weißt du, der eine Herzmassage durchführen könnte.
Stimmt.
Bei der Maus.
Es gibt ja jetzt, mir hat letztens Freunde, die haben Hasen. Ja. Und tatsächlich mittlerweile gibt es auch, die machen jetzt so Physiotherapie mit dem Hasen. Also man kann, es gibt alles. Es gibt, glaube ich, auch Hasen-Yoga. Es gibt, also mittlerweile wird alles angeboten.
Anton, ich weiß nicht, ob ich das hören möchte.
Ich sage nur, was es mittlerweile alles gibt. Und wahrscheinlich kann man auch mit seiner Wüstenrennmaus auch zum Physiotherapeuten bisschen Wüstenrennmaus-Yoga machen.
Hermannplatz. Wirklich eine historische Stätte. Ich glaube, Rosenthaler Platz, glaube ich, auch. Oder was kennst du noch? Wo sieht es auch noch wirklich aus wie früher?
Wittenbergplatz vielleicht. Ich glaube, viele Sachen haben sich nicht so viel verändert. Berlin ist ja auch irgendwie immer Dauerpleite und kann auch nicht so viel renovieren. Also, ich glaube, man findet hier noch einige Sachen, die seit 100 Jahren nicht mehr überarbeitet oder repariert wurden. Deswegen.
So, es gibt einen Film gerade im Kino.
Ja.
Chaos und Stille heißt er. Und es geht um eine Frau, die sich dem Lärm der Gesellschaft entzieht. Es ist ein sehr ruhiger Film, auch ein bisschen melancholisch. Genauso ist er aber auch heiter, ein bisschen surreal. Der hat schon eine ganz bestimmte Sprache. Und diese eine Frau kündigt ihren Job, sie heißt Clara, und lebt dann auf dem Dach ihres bisherigen Apartments, also ein Apartmenthaus, und sie zieht einfach oben auf das Dach, verschenkt all ihre Besitztümer. Auch das schlechte Wetter stört sie nicht. Du siehst sie oben beim Zähneputzen. Du bist der Nachbar. Du wohnst unten drunter, ein Komponist. Auf dich wirkt das Ganze irgendwie auch. Also es hat auf alle eine Wirkung. Irgendwann auch alle in der Stadt sogar, denn sie wird zum Stadtgespräch. Du bist ein Komponist und bei dir setzt es so einen Schub frei, so einen kreativen Schub. Du kannst was anfangen, auch mit diesem Thema plötzlich. Stille, beschäftigst dich mit diesem Thema. Das ist so unser kleines Einstiegsszenario.
Mhm.
Dieses Gefühl, mal aussteigen und weg von allem, hat es das bei dir jemals gegeben?
Tatsächlich immer wieder.
Wirklich?
Also, ich meine einfach so als Sehnsuchtsgefühl, glaube ich. Vielleicht gar nicht jetzt so als Konkretes, dass ich so, ich will jetzt auf eine Insel ziehen oder jetzt weiß ich nicht, wie in dem Film auf ein Hausdach oder ich meine, aber so diese Sehnsucht nach so einem Ausstieg, nach einer Ruhe, das kenne ich auf jeden Fall. Und ich meine,
da muss aber schon ganz schön was passiert sein, bis man dieses Gefühl tatsächlich spürt.
Es ist ja aber auch, ja, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt auch so die Nachrichten aufschlägt und man ist ja auch dadurch, dass man ein Smartphone hat und dann immer so viel scrollt und was gibt es wieder für Nachrichten. Also irgendwie explodieren ja gerade so die Nachrichten und Ereignisse und es ist auch so dauerpräsent und diese Beschallung mit all diesen Themen und es ist so viel Gewalt und eskalierend und dass das irgendwie zu viel ist oder zu viel wird, das spüre ich auch immer wieder. Und da, also so, wie schafft man es einfach eine Ruhe für sich zu finden, um sich nicht von diesen ganzen Sachen ins Chaos stürzen zu lassen.
Schaffst du das?
Mal mehr, mal weniger. Also mir hilft immer viel, also irgendwie auf jeden Fall nicht in der Wohnung sitzen und nachdenken. Also das ist immer keine gute Idee, so isoliert, sondern irgendwelche Sachen machen irgendwie.
Sich bloß nicht mit sich selbst beschäftigen, ne?
Nicht zu viel. Also lieber irgendwas. Ich habe jetzt auch durch den Film habe ich so angefangen, Saxophon zu spielen. Ich bin da jetzt so ein bisschen so durch, weil es ja in dem Film ja Musik so ein großes Thema ist. Und das ist tatsächlich bei mir auch noch so geblieben durch den Film. Also ich höre jetzt auch viel mehr Musik, ganz unterschiedliche Musik, auch alles Mögliche irgendwie, Bach aber auch oder weiß ich nicht, Bob Dylan, alle möglichen Beatles habe ich eh immer viel gehört. Aber dass ich einfach mich viel mit, dass ich Musik interessant finde und schön als, also bei Musik kann ich auch ganz gut zur Ruhe kommen. Und mit dem Saxophonspielen habe ich jetzt angefangen und jetzt überlege ich auch, ob ich ein bisschen Klavierspielen anfange, weil das ja immer auch so ganz gut als Grundlage ist, nochmal für generell für zum Musizieren. Und früher habe ich ja Geige gespielt. Das habe ich ja auch für den Film dann nochmal wieder neu.
Genau, das konnte man auch sehen. Also du kannst Geige. Geige kannst du.
Geige habe ich früher 10 Jahre gespielt, aber das ist schon lange her. Ich war immer ein schlechter Über. Also undiszipliniert.
Ja, zeig mir einen guten Über. Es gibt,
naja, das ist eine Fähigkeit, die man als Musiker, Musikerin haben muss. Also wenn ich dann auch, ich habe ja auch dann viele aus dem Bereich getroffen, ist, du brauchst echt gute Disziplin. Du musst halt 5 Stunden, also wenn du richtig, du musst dann 4, 5 Stunden am Tag üben. Das war immer nie mein Ding. Ich habe dann ganz oft immer, oh, heute ist Freitag, heute habe ich Geigenstunde, schnell noch einmal üben.
Der Klassiker.
Ja, das war ich eher so der Kandidat. Ich habe immer gerne gespielt oder wenn wir so ein Vorspiel hatten, dann so mit Publikum. Das fand ich dann natürlich irgendwie interessant so.
Ach, das mochtest du?
Das mochte ich total. Das ist ja wahrscheinlich dann so dieses Schauspielerding, dass man sich freut, wenn man irgendwie auftritt und Leute da sind. Ne?
Aber da möchte man natürlich auch wirklich das beherrschen, was man da hat. Also da hast du dann aber auch gut genug geübt, um dich wohlzufühlen.
Ja, da hatte ich dann auch dann, ich kann dann in so einen Flow, wenn da jetzt Leute ist, so ein Auftritt, Performance, dann war ich auch besser als beim Üben oder in der Stunde irgendwie.
Ja, Geige.
Geige, ja.
Cool. Und Saxophon?
Saxophon? Also ich hatte jetzt 10 Stunden.
Okay. Und wie lief das?
Ganz gut. Okay. Ist echt nicht leicht. Ich habe am Anfang haben immer meine Zähne wehgetan, weil man dann da viel zu doll sich so verkrampft beim Raufbeißen. Man muss ja so komisch raufbeißen. Also man soll eigentlich nicht beißen, aber die Zähne liegen da so oben drauf.
Okay, ja.
Und dann muss man erstmal so diese Lockerheit entwickeln und das dann schön aus dem Bauch und den Ton. Und es ist nicht so leicht, dass man da das schnell schöne Töne, also einfach so reintröten kann man natürlich erstmal, aber ist spannend.
Warum nicht wieder Geige, nochmal wieder perfektionieren,
ja.
Klavier, was ja eigentlich jeder möchte Klavier spielen.
Klavier, stimmt, irgendwie will jeder Klavier spielen.
Ja,
weil irgendwo steht immer ein Klavier rum an jedem Flughafen.
Ja, und man drückt drauf und es klingt schon gut. Das ist ja bei Geige so unglaublich schwer.
Genau, du musst ja das immer treffen. Ja, ich meine Geige, ich hatte ja dann wieder für Chaos und Stille wieder so angefangen, du verkrampfst dich ja immer so, weil du hast sie ja so dann auf einer Seite.
Du zeigst es gerade so schön mit verkrampfter Körper.
Ja, und ich habe immer danach irgendwie so Schulterschmerzen und man, das ist ja so und ich wollte irgendwie was Neues, das Saxophon hast du so kompakt vor dir und
kannst ja auch um den Hals hängen.
Um den Hals hängen, da ist tatsächlich auch, muss man manchmal dann, schnürt einen das irgendwie so hinten in den Hals rein, aber es ist irgendwie ausbalancierter als eine Geige, mit der man irgendwie immer so rumverkrampft und ja, vielleicht kommt jetzt als nächstes Klavier.
Aber du brauchst Musik.
Also, oder? Ich war also, jetzt durch den Film, bin ich echt...
Das ist vor allem durch den Film
also, auch
passiert,
ich wo
Musik
auch
wirklich eine große Rolle spielt. Es gibt auch die unterschiedlichsten Musiken, die eingespielt werden, wirklich von klassisch. Du hast gesagt, Bach ist es wahrscheinlich.
Also, in dem Film gibt es eigentlich, also es gibt Bach-Musik, dann gibt es, glaube ich, einmal sowas von Messiaen oder so heißt das.
Okay.
Und ansonsten...
Olivier Messiaen?
Ich glaube, er heißt irgendwie Messiaen, aber nur einmal. Und ansonsten ist das dann die Musik von dem Henrik Ajax, dem schwedischen Komponisten, der für unseren Film, also ein zeitgenössischer Komponist, der in dieser, das heißt, nennt sich ja neue Musik. Ich habe den Begriff auch erst neu kennengelernt. Ich
kannte klingt normalerweise nicht. Relativ schrecklich, neue Musik.
Ja, es ist gewöhnungs-, also bedürftig man, das, man kann da jetzt nicht so einfach so zum Entspannen, zum Chillen, ich mache mir mal so ein Musikstück an irgendwie und, sondern das ist, man, wenn man sich da so ein Stück hört, dann ist das echt wie so eine krasse Performance und wenn man sich dann da reinbegibt, kann es aber sehr interessant sein. Es ist, habe ich ja jetzt auch für unseren Film, habe ich dann auch mir viel sowas angehört und.
Ja. Ich meinte auch gar nicht jetzt euren Film, als ich sagte, das ist aber sehr anstrengend, also so neue zeitgenössische, klassische Musik ist ja sehr, sehr anstrengend für viele.
Das
aber
kann
darum
auch sehr.
Geht's gar nicht. Das ist gar nicht die Musik, die in eurem Film.
Ja, ja.
Ist, ne? Das ist,
nee, aber das ist
so
auch.
Wie Neoklassik oder so.
Aber das ist tatsächlich auch ein, Konflikt oder Problem für die Komponistinnen und Komponisten, die jetzt so neue Musik machen, dass die, weil viele das dann auch irgendwie anstrengend finden und es auch schwer Publikum zu kriegen, ist ja auch ein bisschen in unserem Film, wenn dann Jean, meine Figur, dann mal ein Vorstellung hat, dann sind auch wenig Zuschauer da und
das stimmt, er macht ja diese Musik, natürlich, er macht
genau,
ja
er macht genau ja, also meine Musik, Figur macht Dirigent. Ja diese Musik und es ist, deswegen ist es gerade so im Musikbereich, die so Komponistinnen und Komponisten, die sind halt, also oder auch viele, die jetzt spielen im Orchester, die wollen jetzt nicht nur von noch morgens bis abends Bach und Mozart und Chopin spielen, sondern die wollen auch was Neues spielen und aber diese neuen Sachen, da ist es gar nicht so leicht, Publikum für zu kriegen. Und
zu Recht.
Ja, also das
also sage ich jetzt so ketzerisch,
ja,
aber als normaler Konsument
ja.
ist es einfach auch... Also
ja. Es kommt aber drauf an, weil es ist ja auch immer, da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten.
Natürlich.
Und,
aber das Gejaul in eurem Film, also das sind ja nur wenige Sekunden, die da zu sehen sind, wo du dirigierst und es sitzen echt nur ein paar Leute dort im Publikum. Das ist schon, also das ist witzigerweise, es geht noch viel schlimmer. Aber es ist schon, da ist jetzt keine Melodie zu finden oder auch kein Rhythmus in dem
Sinne. Es ist ein bisschen anders, ne? Also man hat, also es ist erstmal verwirrend, irritierend, weil man kann, also zum Beispiel gibt's normal in der Musik hast du ja so Halbtonschritte, wenn du so ein Kreuz oder, also dann hast du entweder, also und in der neuen Musik gibt es auch Vierteltonschritte und du kannst alles einbauen halt, das ist eigentlich schon cool. Also du kannst dann in die Partitur, die du als Komponist aufschreibst, dann du könntest dann auch sagen, okay, an dieser Stelle kommt mit einem Kochlöffel auf einem Tisch hauen immer dieser Sound. Oder du kannst, das ist eigentlich toll, dass du alles einbauen kannst. Und ja, es braucht ja auch irgendwie Musik, die aus dem Jetzt entsteht. Das sind ja jetzt andere Zeiten als die ganzen Stars von früher, die das war ja vor 300-400 Jahren, Bach, Mozart und wie sie alle heißen. Ne?
Und dennoch gibt es diese Sehnsucht nach Wohlklang auch heute noch.
Absolut.
Und der verweigert man sich ja dann mit einer solch modernen Musik meist, also oft.
Aber es kommt auch drauf an, war letztens mal bei den Berliner Philharmonikern von einem, da war so ein neues Musikstück.
Ja.
Und das war jetzt gar nicht irgendwie anstrengend, das war eigentlich ziemlich cool. Das war
sehr unterhaltsam. Es muss nicht alles anstrengend sein.
Ja, es war eigentlich unterhaltsam.
Also es muss nicht alles anstrengend sein. Ich habe nur einiges schon erlebt, wo ich denke, ach jetzt 20 Minuten, also dafür bin ich nicht gekommen.
Ja.
Also und es ist einfach nur anstrengend und irgendwann wird man aggressiv. Ich habe auch eine Freundin, die spielt selber und die sagt, das bringt für den Musiker, der sieht das ja ganz anders. Für den ist ja auch eine andere Herausforderung, der kreiert ja auch selber. Sie sagt, das bringt zu spielen. Bringt es unglaublich Spaß. Zu hören ist es grausam.
Ja.
Also hat sie selber als Orchestermusikerin gesagt.
Spannend.
Zu hören ist es grausam, aber es bringt unglaublich Spaß, das zu spielen. Du siehst es jetzt auch schon ein bisschen aus der Sicht eines Musikers sogar.
Ja, ich habe mich da jetzt ja voll reinbegeben.
Ja, du hast einen anderen Zugang auch zu. Das ist toll.
Ich habe mich da voll reinbegeben. Ich finde es auch ganz spannend, aber ich höre jetzt auch nicht neuerdings von morgens bis abends neue Musik, aber ich finde das spannend, auch mal das zu hören. Und der Henrik Ajax, unser Komponist, da ich kann auch empfehlen, der hat auch immer wieder werden seine Sachen gespielt, irgendwo live. Man muss das, weißt du, was nämlich das Ding ist? Man muss das live hören.
Ja, aber ich aber auch nicht immer.
Auch nicht immer?
Ich habe auch schon mal Notationen von Pierre Boulez, Notation 1 bis so und so viel, auch schon live mal einmal gehört.
Und war auch anstrengend?
Ja, haben mich nicht wirklich abholen können.
Ah ja, verstehe.
Also, aber ich weiß, was du meinst.
Es ist auf jeden Fall live was ganz anderes. Also so nebenbei hinterher, das stresst einen so, ist dann irritierend. Also am besten, wenn live. Und dann kann es aber echt ein Ereignis sein.
Aber die meiste Musik ist bei euch in dem Film auch sehr, sehr schön. Also diese kleine Passage, die, wie heißt der noch? Der Komponist von euch?
Henrik Ajax.
Henrik komponiert hat. Das ist ja nur diese kleine Szene mit deinem Dirigat sozusagen. Ansonsten hat er ja auch die Filmmusik generell.
Genau.
Hat er komponiert,
ja.
Die dann ja auch wiederum sehr, sehr schön ist.
Ja.
Du dirigierst.
Ja.
Hast du es auch lernen müssen,
gut
zu machen oder durftest du einfach nur so nach Gefühl?
Nee, das war mir wichtig. Ich habe, das habe ich ganz viel geübt und auch mit einem Dirigenten zusammen und auch oder mit dem Komponisten, der Henrik Ajax, der kann das auch. Also das machen nicht alle Komponisten, aber das ist nämlich auch wichtig bei neuer Musik, da kann ja dann ständig der Takt wechseln oder so. Also dass du, dann ist von Dreivierteltakt und der nächste Takt ist plötzlich Viervierteltakt und dann musst du, das fällt vielleicht jetzt niemandem auf, aber du musst dann plötzlich wechseln in den anderen und ich wollte schon, dass das irgendwie akkurat aussieht und nicht so Das ist ja häufig, wenn irgendein Schauspieler so, ah, ich spiele jetzt mal einen Komponist und es ist einfach so ein bisschen, ah, sich da so rein, also mit großen Bewegungen irgendwie so rum improvisieren. Gerade bei neuer Musik, das ist, du musst sehr präzise sein. Du kannst, also weil das komplizierter in der Notation ist, musst du wirklich gutes Metronom für die Spielenden im Orchester sein. Und deswegen habe ich das schon gut geübt, auch wenn man es jetzt gar nicht so viel sieht im Film, aber mir ist es dann wichtig, dass das irgendwie glaubwürdig ist.
Und lass mich raten, nach dem Üben, nach der ersten Stunde, zweiten Stunde üben, tat dir sowas von der Schulterbereich weh?
Ja, das ist...
gar nicht so?
Es ging eigentlich,
ach,
tatsächlich.
Ja, es das sind ja Muskeln, die man nie verwendet.
Das
stimmt. Ich habe mal für ein Theaterstück... habe ich mal einen Dirigenten gespielt und habe mir auch von einem Dirigenten das zeigen lassen.
Ja.
Und ich habe halt gemerkt, dass ich Muskeln habe, von denen ich nie wusste.
Ja.
Es war nur, man macht es 5, 6, 7 Mal, dann ist alles okay. Aber mein ganzer hinterer Rücken war echt krass, aber okay.
Vielleicht kam das schon von meiner Geigenverkrampfung, dass ich das schon kenne.
Möglicherweise. Und du hast völlig recht.
Ja.
Oder aber es liegt daran, dass bei mir war es Wagner, was ich sozusagen dirigiert habe, den Liebestod von Tristan und Isolde.
Oha.
Und bei dir bei neuer Musik, die ist ein bisschen spärlicher, metronomartiger. Da ist mir der Unterbereich der Arme.
Genau, es ist eigentlich nur der Unterarm.
Ja, stimmt.
Ich mache jetzt, das ist ja jetzt hier höher, was wir aufnehmen.
Aber man sieht, deine Schulter ist fast still.
Ist eigentlich fast
und es
still,
ist nur der Unterarm, der sozusagen
hochgeht
und zur Seite geht und runtergeht.
Ja.
Ah ja, okay, ist wieder was anderes.
Ist nicht so ausladende Bewegungen.
Aber du hast auch früher Geige gespielt. Wahrscheinlich hast du daher
auch
so ein paar Muskeln dir schon so angeeignet.
Ja.
Also, diese Sehnsucht nach Stille. Hast du die? Denn ich habe in den letzten Jahren für mich persönlich entdeckt, was für eine Kraft in Stille liegt. Ich muss nicht mehr permanent Musik laufen haben. Mich nervt es auch in einem Restaurant, wenn da Musik läuft. Warum? Ich denke, können die Menschen sich nicht mehr unterhalten, muss immer hinter irgendwas tun. Diese Stille hat eine solche Kraft.
Ja.
Aber das merkt man, glaube ich, irgendwann mal im Leben. Nicht von Anfang an.
Ja, man wird ja so dauerbetüdelt irgendwie, ne? Deswegen denke ich, ist es eigentlich, ich merke auch manchmal an mir selber, dass ich durch diese Dauerbetüdelung, durch Geräusche und alles mögliche, Handy und so, dass ich dann manchmal die Stille gar nicht mehr so gut aushalte.
Okay.
Und ich finde es eigentlich, aber immer wenn ich das schaffe, wenn ich dann irgendwie in Ruhe morgens aufstehe, mir erstmal einen Tee mache, Handy auslasse und so, dann kann ich die Stille auch besser annehmen und dann ist es auch alles viel entspannter. So. Und so Stille, es gibt ja dann in unserem Film auch einmal so einen Moment, da ist erst ja mal einmal so ein ganz unangenehmer Ton. Der wird ja einmal so sehr ausgereizt bis ans Unaushaltbare.
Mhm.
Und darauf folgt dann so eine, wirklich aber eine stille Moment.
Das als der auch, vorbei ist.
Als der vorbei ist. Und dann das finde ich auch einen ganz spannenden Moment in dem Film, weil es ist ja viel Musik und auch Soundkulisse in dem Film. Und dann ist plötzlich mal diese Stille da. Und ich finde es... Ich finde es immer ganz faszinierend, diese Stille, weil das wird ja auch selten im Film gemacht. Also Filme, gerade Kinofilme werden, es geht ja jetzt auch immer noch um noch lauter, um dann noch mehr eine Konkurrenz zu Smartphone, Netflix zu sein, es ist alles noch. Aber dass man wirklich mal so einen ganz stillen Moment hat, finde ich schon interessant.
Möglicherweise schließe ich nur von mir auf andere, aber ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie gut ihnen Stille tun würde oder wie gut ihnen Stille sogar gefallen würde.
Ja.
Ich glaube, dass die meisten das nicht wissen.
Ja, das glaube ich auch, weil viele haben vielleicht auch Angst vor der Stille.
Na klar, da kommen auch Gedanken erstmal.
Weil wenn du dich einfach so mal hinsetzt und nichts und dich einfach mal so hinsetzt, irgendwie, dann kommen ja auch Gedanken, die dir vielleicht Angst machen oder Emotionen, die du sonst durch das laute Rumrennen und Reden vielleicht unterdrückst und dann kommt das plötzlich alles zu dir rauf.
Ja,
und deswegen haben, glaube ich, viele da auch Respekt vor und begeben sich lieber nicht in die Stille, in die bedrohliche Stille. Kann auch bedrohlich sein, Stille, glaube ich.
Ja.
Aber viele, ich glaube, die Sehnsucht ist total da. Also sowas wie Schweigeretreats ist ja total in, oder?
Ja.
Das machen doch, ich höre ständig von Leuten, du, nächsten 2 Wochen bin ich im Schweigeretreat oder irgendwelche.
Und es geht wirklich manchmal 2 Wochen. Ne?
Ja.
Das ist also durchaus ein gängiger Zeitraum.
Ja.
Ich liebe Stille, hätte aber wirklich Angst vor einem Schweigeretreat. Das wäre mir, glaube ich, zu still.
Ja.
Auf der anderen Seite wäre es total spannend zu erfahren, was passiert mit einem. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe Stille. Und trotzdem Und ich liebe auch ein bisschen Langeweile sogar. Finde ich auch völlig okay. Aber ich hätte Angst vor der Langeweile.
Ja, aber wann...
Vielleicht unbegründet.
Wo findest du denn dann die Stille? Weil gerade bei dir im Radio ist ja das Wort, die Stimme, also die, ich sag mal, der Ton so wichtig. Und wo findest du dann deine Stille?
Naja, aber der Tag hat ja nun noch 22 weitere Stunden, 21. Ich bin am liebsten draußen.
Ah ja.
Und auch nicht mit Musik, um Gottes Willen. Also auch ich bin irgendwann mal durch den Wald gegangen und habe schöne Musik gehört. Könnte ich nicht mehr. Mhm. Also was für ein Verlust.
Jetzt lieber die Vögel dann im Wald.
Lieber die Vögel, den Wald. Ich finde Vögel gar nicht so wahnsinnig spannend. Und trotzdem sind sie ja schön. Aber alleine nur diese Ruhe, ein paar Schritte hören, die Blätter rascheln hören. Es hat so eine Power.
Ja, und das ist ja dann auch wieder interessant, wenn man jetzt länger über dieses Stille nachdenkt. Komplette Stille gibt es ja eigentlich fast nie, ne? Nee. Weil du sagst ja dann die Geräusche im Wald, aber...
Aber das ist für mich auch schon still.
Aber das ist schon still
leer. Es ist keine totale vakuumierte Stille, wie in einer Wüste wohl.
Ach so.
Da ist es richtig still.
Ah ja?
Und da, das würde ich mich zieht nichts in die Wüste, alleine wegen der Temperaturen.
Ja.
Wobei nachts wird es ja richtig kalt dann auch.
Ja.
Aber eigentlich möchte ich gerne mal diese Stille einer Wüste erleben.
Ja. Ja, das ist interessant. Es gibt ja übrigens auch ein Stück, ist glaube ich von 1953 oder so, das von John Cage. Und das heißt 433. Und das ist schon, kann man bei YouTube finden, mehrmals aufgeführt worden. Mhm. Da, weil jetzt in unserem Film Chaos und Stille geht es ja darum, dass meine Figur ein Stück über das Thema Stille schreiben will. Und tatsächlich, dieses Stück 433 von John Cage, das gibt es schon. Und da kommen dann die Musikerinnen, Musiker auf die Bühne. Und dann steht der Dirigent oder die Dirigentin da. Und dann geht's los. Und das ist einfach 4 Minuten 33. Dann, die spielen einfach nicht. Deswegen ist es interessant mit dieser Stille. Wann erlebt man überhaupt mal komplette Stille? Ne?
Und der Dirigent hat angesetzt. Mhm. Und hat dann aber verharrt in dieser Position.
Mhm.
Und regte sich dann nicht. Und alle blieben dann so. Und irgendwann dann war es vorbei. Katharina Hagelner, die Autorin, die ein Buch geschrieben hat, das heißt Flusslinien, da gibt es eine wunderschöne Szene im Seniorenheim, wo ein Dirigent, ein alter Dirigent, im Seniorenheim landet. Und sie haben das Stille Orchester gegründet. Das besteht aus lauter Musikern, die nur, weil sie auch ihre Instrumente gar nicht mehr spielen können, in der Perfektion von früher. Und sie würden auch nie jetzt so kräkelig da noch ein bisschen was noch geht. Nein, 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 es muss schon gut sein. Und das ist das stille Orchester. Du setzt dich hin und schaust diesen Musikern zu, die alle spielen auf ihren Instrumenten, aber sie tun eben nur so.
Mhm. Naja.
Und das ist so ein ganz inniger Moment, der da geschildert wird. Und sie alle kehren nochmal sozusagen zurück, die glorreichen Zeiten. Aber es war so ein tolles Bild, was sie da kreiert hat, Katharina Hagener. Und ich glaube, es war ihre komplette Idee. Ich habe sie sogar danach mal gefragt und ich meine, mich zu erinnern, es war wirklich ihre Idee. Ich glaube nicht, dass es das in Wirklichkeit schon gab und sie hat es nur so aufgeschrieben. Aber die Idee, dass jeder quasi in seiner Welt... Und sie spielen zusammen.
Mhm. Ja, interessant.
Aber du hörst nichts.
Ja, spannend, ja.
Stille.
Stille.
Die Stille.
Das wäre ja eigentlich auch jetzt eine Revolution gewesen, wenn wir für dieses Gespräch, wenn du einfach eine Stunde Stille sendest.
Ja, ich hatte kurz überlegt, ob wir zusammen einfach mal Stille machen.
Herzlich willkommen, Anton Flucke.
Ja, wenn wir das noch länger durchziehen, dann wird aber abgeschaltet, weil alle denken, oh, jetzt gibt es nicht mehr. Ja, die Stille. Was ist die längste Zeit, die du jemals geschwiegen hast?
Die längste Zeit, die ich jemals geschwiegen habe.
Also in einem Retreat warst du noch nicht.
Ich war noch nie im Schweigeretreat.
Aber reizt dich das?
Ein Schweigeretreat? Ja. Retreat? Irgendwie reizt mich das nicht so, weil ich habe da immer gleich so, wenn ich das höre, Schweigeretreat, ich weiß nicht, wie die da drauf sind. Das ist mir dann meistens irgendwie, ob das so esoterisch ist oder ob die dann so, ich weiß nicht, was dann da noch alles passieren soll. Ich glaube sicher, dass da viele gute Erfahrungen machen können, aber mich reizt es irgendwie, ich versuche dann lieber irgendwie, dass ich in meinem normalen Leben Möglichkeiten finden kann, der Ruhe. Also ich meine, da geht es ja irgendwie auch in unserem Film drum, dass Das ist, es gibt gar keine Lösung. Also so, du kannst ja sagen, wie du es empfunden hast beim Film. Der Film gibt ja eigentlich keine Antworten, sondern, also weil wenn du aufs Dach gehst, ist es auch gefährlich und man kann da auch runterfallen. Und
so richtig gemütlich ist es da oben nicht. Es regnet, also regnet. Der macht der Regen offensichtlich nicht so viel aus. Sie rollt sich zusammen auf dem Dach und schläft.
Ja.
Also, und sie freut sich ja auch, wenn ihr jemand Essen bringt dann.
Ja.
Also so ist es ja nicht.
Nee, es gibt keine einfache Lösung. Es ist,
und wir wissen auch gar nicht genau, warum sie dieser Gesellschaft entflieht.
Ja, ja.
Was ist es eigentlich? Sie ist ja Handwerkerin, ne, vom Beruf?
Nein, sie arbeitet in einem Hotel. Genau. Ja. Sie arbeitet
sie ist
in einem Hotel.
Die Angestellte in einem Hotel.
Genau.
Ja. Kommt dann irgendwann nicht mehr und zieht sich komplett zurück.
Genau, sie kündigt da und zieht sich komplett zurück und spricht ja auch fast nicht mehr, also so ein bisschen.
Ja. Lächelt ganz lieb, aber.
Ja.
Signalisiert auch mal ein Ja durch ein freundliches Lächeln.
Genau.
Aber am Ende sagt sie gar nichts mehr.
Nee, sie trifft einfach nur die Entscheidung, dieses Dach zu gehen, ihren Besitz zu verschenken. Und das ist...
Das ist jetzt erstmal ziemlich spinnert, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall, das ist eine eigenständige Entscheidung. Irgendwann ist es ja dann auch so, dass sie vielleicht dann auch gefährlich für andere ist. Sie wird dann ja da auch in unserem Film auch... Ich glaube, man kann das, es ist bei dem Film nicht so wichtig mit dem Spoilern. Also sie kommt ja dann auch in eine Psychiatrie und so. Ja, ist die Frage, ist das spinnert? Ich meine, man kann ja auch sagen, ist die Welt spinnert, in der man ist? Das ist jetzt natürlich so ein Fass ohne Boden. Und jemand, der sich rauszieht, will sich nur aus der Welt rausziehen. Also die...
Es ist eine ganz friedliche Rebellion.
Friedliche.
Sie ist vor allem friedlich, aber die Gesellschaft erträgt es nicht. Die Gesellschaft lässt sie auch nicht machen. Sondern es hat Auswirkungen auf alle. Ja, also diese Gesellschaft wird plötzlich gespalten. Es ist so eine Art Personenkult, der sich entwickelt um diese Frau, die oben auf dem Dach wohnt. Sie hat Fürsprecher, die sich auch an ihr orientieren, inspirieren lassen. Dann gibt es andere, die sagen, die ist gemeingefährlich für uns. Also ganz interessant, was eine Frau, die eine solch radikale Entscheidung trifft, was da mit der Gesellschaft passiert. Also und da hat man auch Spaß und es wird aber auch auf heitere, auch auf leichte Art,
ja, ich finde auch
skurrile Art
erzählt. Schon auch lustig, oder?
Es ist ganz lustig.
Ich finde, der Film ist jetzt ja gar nicht nur schwer.
Nein,
und
überhaupt gar
nicht.
Es ist eine Tragikomödie fast.
Ja.
Und Komödie ist ein bisschen zu viel, finde ich.
Komödie
aber
ist
tragikomisch.
Es ist tragikomisch. Teilweise. Das finde ich eine gute Beschreibung. Ich fand es auch interessant, was du am Anfang wie du das beschrieben hast, den Film, dass er, also man kann ihn halt nicht so leicht greifen, in so eine Schublade packen, aber er hat halt so viele Aspekte und ich finde tatsächlich vieles auch sehr witzig.
Ja, also unter den Menschen im Prinzip, die sich uneinig darüber sind, was sie da jetzt macht und was das Ganze soll, unter diesen Menschen entsteht ein bisschen Chaos.
Ja.
Daher der Name des Films. Stille gibt's viel, aber da ist eben auch dieses Chaos dabei.
Ja, es provoziert dann doch viele Leute, ne? So jemand, der sowas macht, weil man möchte gerne, das ist, wenn es so aus dem Raster fällt, das provoziert die meisten Leute. Und
da fällt jemand aus der Norm.
Obwohl sie ja eigentlich niemanden angreift.
Nee.
Das ist ja auch so absurd, ne? Ja. Weil sie sagt doch nur, sie sagt gar nicht, sie geht einfach nur auf dieses Dach, verschenkt ihre Sachen und damit kommen viele schon nicht klar, was soll das denn und so.
Ja.
Obwohl man ja auch sagen könnte, es ist ja die Freiheit eines jeden Menschen zu machen, was sie oder er machen will.
Total. Ne? Total. Also es stellen sich dann wirklich so einige sehr, sehr schöne Fragen. Es gibt ganz liebevolle, auch besondere Szenen. Du selber versuchst ja, inspiriert auch durch sie, ein Musikstück über Stille zu komponieren. Und du besuchst dafür eine Gruppe taubstummer Kinder, die auch im echten Leben taubstumm sind.
Mhm.
Also es sind taubstumme.
Also ja,
oder?
Das sind Kinder, die die hörgeschädigt sind. Das ist ja irgendwie, das habe ich da jetzt auch nochmal alles gelernt. Ich hatte mich ja auch schon mal für Babylon Berlin mit dem Thema beschäftigt, weil ich da ja auch meine Figur bei Babylon Berlin hatte ja Eltern, die auch Höreinschränkungen oder gehörlos sind. Und ja, das jetzt habe ich mich da auch länger damit mal beschäftigt und irgendwie, es geht irgendwie auch darum, dass man nicht, irgendwie dieser Begriff ist wohl jetzt altmodisch taubstumm, weil sie haben ja auch eine Sprache, eine Gebärdensprache, dass man dann lieber sagt, sie sind hörgeschädigt oder Höreinschränkungen oder so. Das war ein ganz toller Tag, weil die fand ich sehr faszinierend. Ich hatte mich ja schon mal damit beschäftigt, mit der Gebärdensprache. Ich finde das ganz toll, das ist auch sehr kreativ, sowas. Die denken sich auch ganz schnell kriegst du so einen Spitznamen. Also wenn du da jetzt hingehen würdest, oder ich weiß gar nicht mehr, was sie sich jetzt für mich, aber die nehmen dann eine Geste, den Anfangsbuchstaben von deinem Namen.
Also A für Anton.
Genau. Und dann machen sie irgendwas, was sie an dir typisch finden.
Ja. Und da weißt und du nicht, so mehr, was das war.
Also ich weiß gerade nicht mehr, was sie bei mir gemacht hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie bei Anatol, unserem Regisseur, haben sie irgendwie, weil er irgendwie so viel gelächelt hat, dann sowas, das A, und sie haben immer so dieses Lächeln nachgemacht.
Also die Finger mit Daumen und Zeigefinger wie ein V quasi, das unterm Kinn ist. Und aber gleichzeitig ein großes Lächeln auf den Lippen.
Genau, und so, jeder hat so seinen Spitznamen mit einem Anfangsbuchstaben und einer Geste. Und die, das war faszinierend, weil die einen ja so sehr genau beobachten. Also obwohl die fast oder sehr eingeschränktes Hörverständnis haben, man muss sagen, mittlerweile sind diese Hörgeräte besser geworden und viele haben auch so Geräte, mit denen sie wieder dann ein bisschen besser hören können. Ah, okay. Ist aber sehr unterschiedlich. Manche können auch fast gar nichts hören. Aber dadurch, wenn das Hören so eingeschränkt ist, die beobachten einen so ganz genau. Und interessanterweise habe ich dadurch manchmal das Gefühl, dass sie einem besser zuhören, auf eine gewisse Weise, weil man kennt es ja selber, wenn man sich mal unterhält, dann guckt man vielleicht auch oft woanders hin. Aber die, wenn die sich unterhalten, die müssen sich angucken, weil
alle Informationen sind
alle
in deinem Gesicht, auf deine
Gesicht.
Lippen, ja. Alle Informationen.
Und das finde ich auch einen der berührendsten Momente im Film, weil die werden ja dann gefragt, was für sie Stille bedeutet.
Ja.
Das finde ich ist für mich auch so ein bisschen wie das Zentrum des Films, die Szene mit diesen Kindern.
Denn die haben objektiv gesehen sehr viel Stille in ihrem Leben, dadurch, dass sie nicht so viel hören. Aber sich selber nochmal Stille holen, abseits von allen möglichen Einflüssen, hat für sie eine neue Bedeutung oder auch natürlich eine große Bedeutung. Es gibt auch Stille abseits Alltag für sie.
Ja.
Und im Film antworten sie ja dann schöne Sachen, auf dem Bett liegen und die Füße hochmachen.
Ja.
Weiß oder gar nicht, was sie noch gesagt haben.
Lesen oder einen Baum. Eine sagt, glaube ich, was mit einem Baum.
Ja.
Aber das war ein sehr schöner Drehtag.
Was war für dich der besonderste Moment wirklich beim Drehen, als du diese Kinder dort getroffen hast, mit ihnen auch gearbeitet hast? Ihr habt diese Szene zusammen gedreht.
Ja, also das war einer der schönsten Momente bei dem Film, war einfach dieser Drehtag mit den Kindern, mit den die hörgeschädigten Kindern, und weil es irgendwie einfach faszinierend ist, wie die kommunizieren, finde ich. Und ein anderer krasser Moment war für mich jetzt am Set einfach die Szene. Es gibt ja in dem Film auch eine Geburtsszene, meine Freundin, wir sind ja ein Musikerpaar, und ja, die ist jetzt gar nicht, die ist sehr dezent dargestellt, würde ich sagen, die Geburtsszene, aber die Kollegin, die Maria Spanring, die hat das einfach so krass gespielt.
Eine Geburt in der Hocke.
Ja, also so eine Hausgeburt.
In der Hocke. Sie kniet auf allen Vieren und gebärt.
Also das, und wie sie das gespielt hat, also das ist ja jetzt, finde ich, auch sehr fein, also dezent dargestellt, nicht irgendwie ausgestellte Geburtsszene mit krass Schreien oder so, sondern
überwiegend eure Gesichter sind zu
sehen
im Prinzip.
Aber also ich weiß noch, wir haben diese Szene gemacht, wir haben das so zwei, dreimal gemacht, und ich war danach irgendwie, ich war völlig sprachlos. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich war bei einer Geburt dabei. Ich war irgendwie völlig fertig, und ich hatte so einen krassen Respekt vor der Kollegin, ich dachte, okay, krass, und ich dachte so generell, krass, also Frauen bringen Kinder auf die Welt, das ist einfach das ist eigentlich wie so eine krasse Superpower. Also ich glaube, ich habe danach direkt, ich habe sogar echt noch abends, habe ich noch so meine Mutter angerufen und meinte, ja, danke fürs auf die Welt bringen. Weil, also irgendwie tatsächlich durch dieses gespielte Szenen, es war alles gar nicht echt und so, weil es gespielt und so, aber ich dachte, boah, es ist so krass, das ist so eine krasse Sache, das zu tun. Also, und es ist so toll.
Ja. Und du hast noch nicht mal die Illusion gehabt, wie wir ZuschauerInnen, die wir einfach nur die Gesichter sehen, und in unseren Köpfen spielt sich das alles ab. Du hast ja die echte Szene, Kamera hier, und du wusstest, was dahinter ist, während wir nur diese Gesichter haben und quasi alles ergänzen in unserem Kopf, und es dadurch viel reeller wird. Und trotzdem hat es auf dich diese unglaubliche Wirkung gehabt.
Ja, das war schon auch ein besonderer Moment. Und dann hatten wir natürlich auch noch so ein junges Baby auch, und das Ja.
Wie ist das, mit einem Baby zu drehen? Also es gibt eine Szene zum Beispiel, wo ihr beiden darüber diskutiert, ob es jetzt normal ist, dass die Vermieterin oben auf dem Dach fortan lebt und sie putzt sich da oben die Zähne und will da auch gar nicht mehr weg. Du nimmst das einfach so hin und sagst einfach nur, ja, wieso, aber ist doch okay. Sie will das doch. Ich habe sie noch nie so entspannt gesehen, während deine Freundin, Mutter deines Kindes, das viel mehr bewegt und sie die ganzen Probleme und Geschichten dahinter sieht und sagt, ja, aber Moment mal, aber das geht doch nicht, das ist doch absurd. Und sie fordert dich im Prinzip auch auf zu handeln. Da habt ihr dieses Kind und das Kind fängt an zu schreien. Wie ist es, mit einem Baby zu drehen?
Also das war tatsächlich die größte Herausforderung des Films. Also es gibt ja, wir hatten, glaube ich, 4 unterschiedliche Kinder. Aber am meisten dieses Kind, was man in der Szene sieht, weil in dem Film gibt es ja Zeitsprünge, es wird ein bisschen älter, das Kind. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung, weil also das Kind, mit dem wir am meisten gedreht haben, das war so 7 Monate. Und natürlich hatte das auch Launen und hat auch jetzt gerade vielleicht keine Lust. Und dann, man muss aber die Szene machen und dann verändert das natürlich auch so die gesamte Stimmung am Set. Und zum Beispiel diese Szene, die du beschreibst, die war eigentlich so ganz ruhig geschrieben. Und die ist jetzt, weil in dem Moment das Kind es hat da irgendwie überhaupt keine Lust, hat dann so angefangen zu schreien. Und dadurch ist die Szene so eine Streitszene zwischen uns geworden als Eltern, was ich aber auch ganz gut finde, weil ein Kind ist ja auch eine Herausforderung für alle jungen Eltern. Und
war nicht als Streitszene geplant?
War überhaupt nicht so geplant, aber der Anatol nimmt auch immer, also der hat sein Drehbuch, was auch total konkret ist immer und so, aber dann schaut er auch immer sehr, was passiert und was hat er für Menschen, mit denen er zusammenarbeitet und guckt, nimmt auch gerne einfach das, was da ist. Und deswegen haben wir das dann auch so gelassen, weil das eigentlich viel interessanter dann doch war, weil es echt war. Weil man musste plötzlich, man hat das schreiende Kind und man muss was besprechen und dann musst du halt, aber ja, so Kinder sind halt, die können ja sehr, haben eine große Autorität. Wenn sie eine Emotion in den Raum setzen, dann kommt man da nicht gegen an. Und dann musste man sich auch als Filmteam, dass man nicht dann anfängt, alle anderen auch sich anzuschreien. Also das war eine gute Resilienzübung.
Toll. Ja, also mir hat der Film wirklich total gut gefallen, weil er so voller schöner kleiner Bilder auch ist. Alleine nur, wenn die beiden mit dem Fahrrad vorbeifahren und hinten auf dem Gepäckträger, aber auch so seitlich, nicht mit dem Gesicht nach vorne, sondern seitlich sitzt ein Mädchen und liest ein Buch.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, okay, woher kommt dieser kleine Einfall? Hat er das mal gesehen oder hat er sich den einfach kreiert, diesen Moment?
Sieht so schön aus, ne?
Sieht super
so schön aus.
So entspannt.
Ja.
Völlig entspannt. Sitzt so seitlich. Weißt du, als erstes würdest du denken, was ist, wenn die hinten überkippt? Aber die sitzt da einfach seitlich auf dem Gepäckträger und liest ein Buch.
Ja.
Ganz schön.
Es wäre schön, wenn sich so daraus eine Bewegung entwickelt, dass jetzt ganz viele Leute Fahrrad fahren, Bücher, also natürlich.
Mit Helm natürlich.
Und nur die Nichtfahrerin hinten.
Ist es nicht krass? Du fährst durch Darmstadt, finde ich auch ganz interessant, dass dieser Film es schafft, Darmstadt wie Paris aussehen zu lassen.
Ja.
Wirklich, es ist so. Einmal, weil es viel über den Dächern spielt. Hinten hast du natürlich Unschärfen in der Kamera, im Hintergrund. Aber Darmstadt, was wirklich nicht bekannt ist als besonders hübsche Stadt, wirkt ein bisschen so pariserisch.
Das fand ich interessant. Das ist natürlich dann auch die Qualität unseres Kameramanns, Julian Grubasik, das ist einfach ein sehr feiner, sehr toller Kameramann, finde ich. Und der, weil das ist natürlich, die kann man es nicht einfach zaubern, also, sondern du musst so diese schönen Bilder irgendwie finden. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Musst ihn mal einladen und fragen.
Was war interessant. Und mein Gedanke, auch das ist wirklich total krass. Du fährst wirklich da durch die Innenstadt von Darmstadt, parallel zu den Straßenbahnen, mit ordentlichem Schwung. Und mein erster Gedanke ist, Alter, der fährt ohne Helm.
Ja.
Es ist wirklich krass. Ich bin bis vor 3 Jahren auch noch ohne Helm gefahren. Mir ist noch nie etwas passiert. Ich liebe Fahrradfahren. Ich bin ein richtig guter Fahrradfahrer. Ja. Irgendwann wurde mir aber klar, Fahrradfahren heutzutage macht vor allem Sinn, auch wenn man noch vielleicht länger leben möchte, mit Helm.
Das stimmt, bitte alle mit Helm.
Ja.
Also es ist halt beim Film dann immer, ich meine, man muss auch oft im Winter, hat man keine Winterjacke, weil es geht natürlich auch ein bisschen um Ästhetik und dass es schön aussieht und es sieht halt mit dem flatternden Haar, sieht es halt einfach besser aus als mit Helm. Das war dann natürlich alles jetzt so, dass da jetzt dann keine Gefahr war, da haben wir, das wurde alles natürlich so drauf aufgepasst, aber Natürlich, bitte tragt alle einen Helm beim Fahrradfahren.
Okay, gut, der Bergdoktor hat auch irgendwann angefangen, sich anzuschnallen, ne? Der hat sich die ersten Staffeln nie angeschnallt im Auto.
Ach so.
Dann gab es große Proteste. Ja. Und irgendwann haben sie angefangen, sich anzuschnallen. Ja. Ich glaube, das Auto hatte gar keinen Gurt, weil der fährt ja so ein altes Auto.
Ah ja.
Hans Siegel als Bergdoktor. Der fährt so ein altes grünes Auto, Oldtimer schon fast. Ja. Ich glaube, da gab es ursprünglich gar keinen Gurt. Sie haben dann einen, meine ich, befestigt, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Aber es ist interessant, oder? Bei mir war es natürlich auch, warum trage ich keinen Helm? Ungemütlich irgendwie und Fahrradfahren hat sowas von Freiheit und es ist so schön. Aber es war dann letztendlich dumm. Also ich bin zu lange dumm ohne Helm gefahren. Und jetzt seit 2-3 Jahren kann ich es mir nicht mehr vorstellen, ohne Helm zu fahren.
Ich fahre eigentlich jetzt auch immer, ich fahre auch viel Fahrrad in Berlin und so und ich eigentlich nehme ich auch eigentlich immer den Helm mit, weil dann fühlt es sich einfach besser an.
Ja.
Vor allen Dingen in Berlin ist es ja jetzt auch nicht so eine freundliche Stadt. Da kann man auch gern mal von irgendjemandem weggedrängt werden. Deswegen Helm.
Ja. Es gibt liebevolle kleine Sätze, zum Beispiel im Klavierunterricht. Deine Freundin ist ja im Klavierunterricht und sie hat diese kleine Schülerin. Und dann fragt sie sie, was macht die linke Hand? Und sie sagte einfach nur, nichts. Ja, nichts. Und dann sagt aber die Lehrerin, sie hört zu. Was für ein schöner Moment.
Ja.
Sie hört zu.
Ja.
Hast du das auch schon gehört beim Klavierunterricht?
Ich hab ja noch nicht mit Klavier angefangen.
Du hast noch nicht mal gar keine Stunde gehabt.
Nee, ich dachte das so, ist ja
vor
jetzt,
einiger Zeit
nee, schon. Nee, ich würde gerne jetzt anfangen demnächst. Ja, ja, das finde ich auch spannend. Also ich hatte ja noch nie Klavierunterricht, aber mit dem Zuhören, das ist ja auch also so, ich finde Zuhören ist ja sowieso auch eine Qualität, die ganz gut ist in unserer Gesellschaft, vielleicht, wenn man sich irgendwie mehr zuhört, weil es gibt ja jetzt auch viele so, ich sag mal, aggressive Staatenführer, die so sich in den Mittelpunkt stellen und viel auf den Tisch hauen. Und
Wirkt
überzeugt
sehr viele Menschen. Laut sein
hat
eine extrem gute Wirkung auch, leider.
Aber eigentlich, wenn man mehr zuhört, dann kann man auch besser zueinander kommen, denke ich.
Ja.
Und das war für mich auch interessant, jetzt bei dieser Figur, die ich spiele, den Komponisten Jean, heißt er ja, weil das ja eine sehr zuhörende Rolle ist, der viel zuhört und beobachtet. Und das hatte ich jetzt auch noch nicht so in der Form. Also das fand ich aber interessant, weil ich dadurch einfach gucken konnte, was macht das Gegenüber. Und
alle wollen immer nur noch sprechen in dieser Zeit der sozialen Netzwerke.
Ja.
Alle stellen sich selbst dar. Da ist gar nicht mehr so viel Zeit zum Zuhören übrig, wie das vielleicht früher der Fall war. Heute wollen alle ihre nicht nur 15 Minuten Ruhm, wie Andy Warhol mal gesagt hat. Das reicht heute nicht mehr. Heute wollen alle sich auch im Mittelpunkt sehen.
Also
mit alle meine ich natürlich nicht alle, aber sehr, sehr viel.
Ja, und dadurch ist es irgendwie auch alles überhitzt, ne?
Ja.
Also ich habe das Gefühl, irgendwie die Erde ist gerade schon überhitzt.
Man nimmt aber auch die anderen nicht mehr so sehr wahr, weil man so sehr damit beschäftigt ist, sich selber darzustellen. Ich habe das aber auch schon vor 6, 7, 8, 9, vielleicht noch nicht so lange her, festgestellt, dass man kaum noch Fragen gestellt bekommt. Alle erzählen nur. Alle wollen immer nur sprechen und von sich erzählen. Ich. Aber kaum einer fragt mal, was denkst du darüber oder wo kommst du her oder wo wart ihr im Urlaub oder auch was machst du? Du glaubst nicht, auf wie vielen Partys ich war. Und ich lerne gerne auch neue Leute kennen. Aber ich bin von Natur aus natürlich neugierig und frage. Ich meine, frage berufshalber.
Ja.
Aber ich habe so viele Partys, Geburtstage erlebt, wo mich keiner kannte. Und kein Mensch hat mich gefragt, was machst du oder wofür interessierst du dich oder sowas. Und das fand ich krass. Weil ich es berufshalber schon immer mache.
Ja,
und wirklich, und das aber aus meinem Inneren kommt und mich das immer interessiert. Aber es interessiert so viele Menschen nicht.
Mhm.
Das finde ich total krass.
Ja, und dann ist immer die Frage, ist das ein Phänomen aus unserer Zeit? Schon, ne? Oder
ich
ist
glaube
das
schon, also ich habe öfter das Thema schon mal so angesprochen und die Leute haben mir das dann auch immer bestätigt, dass sie das auch so empfinden. Ich denke, es ist ein Phänomen unserer Zeit.
Schon, ne?
Ja.
Ich meine, weil diese ganzen sozialen Netzwerke, die fördern ja schon auch irgendwie so dieses narzisstische um sich kreisen und dann, wenn das so immer wieder gefüttert wird, denken alle, okay, ich existiere eigentlich nur, wenn ich mich produziere und
ich glaube schon.
Mm.
Und dann will ich vielleicht zum Schluss noch den Moment, wo mir Tränen kamen. Okay, welcher Moment glaubst du, ist es aus dem Film? Und das können wir auch, glaube ich, verraten. Das ist jetzt nicht, es ist ja nichts, was groß was über diese Geschichte oder den Verlauf oder erzählt oder die Spannung ändert. Ja, es gibt einen Augenblick, da kamen mir einfach die Tränen. Und ich kriege gerade schon wieder so voll die Gänsehaut, wenn ich dran denke. Was glaubst du, welcher das ist? Bin ich ja mal gespannt.
Das finde ich toll. Ich will eigentlich gar nicht. Wir haben so unterschiedliche Reaktionen bei unserer Kinotour. Ja. Das wirkt so unterschiedlich auf die Leute. Und das finde ich total spannend. Also welcher Moment?
Es ist die Szene mit Yad.
Ja.
Wo zu deiner Frau, deine Freundin ist es ja, sie gibt Klavierunterricht und es kommt eine ältere Dame rein und sie bringt einen jungen, vielleicht was weiß ich, 8, 9, 10 Jahre alten Schüler, ich glaube, asiatischer Hintergrund, also gelbe Brillengläser hat er und das ist Yad. Und sie fragt, ob er mal an einem echten Klavier spielen dürfe, denn, und dann zeigt sie diese Klaviertastatur auf Papier gemalt, an der dieser kleine Junge bisher immer nur geübt hat. Und dann darf er sich ans Klavier setzen. Und die Helena heißt sie, deine Frau? Nee, Helene?
Wie heißt Helena. Sie?
Helena, nicht Helene. Helena fragt ihn dann, kannst du Noten lesen? Und er, ja. Und dann fängt er an zu spielen. Und du denkst nur, oh mein Gott. Ja. Diese ganze Geschichte, die in deinem Kopf sich sozusagen ausrollt, denkst du, krass. Was muss der alles gemacht haben? Mit welcher Leidenschaft hat der bei sich selber auf dem Tisch einfach nur auf dieser originalen, getreuen, maßstabsmäßig Tastatur geübt und für sich gespielt im Stillen und die Musik in seinem Kopf gehört. Und jetzt sitzt er an einem echten Klavier und spielt sehr passabel, auch sehr, sehr schön.
Der musste sich sogar noch, weil der wirklich ein riesen Klavierspieltalent ist, der musste sich noch konzentrieren, ein bisschen schlechter zu spielen. Also jetzt für die Szene. Ja. Der ist wirklich, glaube ich, ziemlich krasses Talent.
Ja,
ja, das finde ich ja eigentlich auch ganz schön an dem Film, dass das ist häufig bei den Filmen von Anatol Schuster, unserem Regisseur, so, dass er sich für viele Menschen interessiert und eben nicht nur so eine Protagonistin, Protagonist und man ist die ganze Zeit bei dem oder so, sondern sich, dass irgendwie alle Menschen sind wichtig. Und zum Beispiel, das finde ich auch, es gibt diese kleine Geschichte mit diesem Jungen, der in so einer betreuten Wohngruppe irgendwie...
Richtig, betreute Wohngruppe.
Irgendwie so Klavier auf sich selbst gemalt und der dann dieses Talent hat zum Spielen. Und das finde ich ja auch spannend, dass man sieht einfach, es gibt eigentlich keine Hauptrollen und Statisten und Nebenrollen, sondern im echten Leben ist ja jeder für sich seine Hauptrolle. So, ne? Und dass dann in dem Film auch viel unterschiedliche Seelen beleuchtet werden, auch wenn es manchmal nur für eine Szene ist. So.
Ja. Ein wahnsinniger Moment auf jeden Fall. Ja, alleine die Erkenntnis, dieser Junge hat sich eine Tastatur aus Klavier, aus Papier gebastelt. Unglaublich. Also irre. Und wenn er dann noch anfängt zu spielen, dann kommt der zweite Moment, wo man denkt, oh mein Gott. Ah, ja. Zwischendurch ganz kurz eine kleine Autovervollständigung. Mit dir vervollständige spontan folgende Sätze. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Saxophon.
Neuerdings.
Neuerdings.
Stimmt. No, das bleibt dann. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zuerst...
in die 1960er gehen. Ich finde, da ist immer die beste Musik. Also die 1960er Jahre, so noch 70er. Ich finde irgendwie die beste Musik. Jetzt habe auch den Bob Dylan Film letztens gesehen, da Timothée Chalamet und... 60er.
Ja, Beatles hattest du vorhin schon
Beatles,
mal
erwähnt. Ich bin großer Beatles-Fan. Ja,
du hast einen sehr ungewöhnlichen Musikgeschmack im Prinzip.
Findest du?
Für dein Alter.
Ah ja. Aber Beatles sind
Wie alt bist du jetzt?
35.
35, ja, aber trotzdem.
Ja.
Beatles, 60er Jahre, es ist ungewöhnlich.
Ja.
Ist schön und verständlich, aber...
Ja, Beatles, ich habe mich da auch während des Drehs in Italien, der Levi-Strauss-Serie, habe ich mich mal durch alle Alben von vorne bis hinten chronologisch durchgehört. Und die haben sich ja sehr verändert, auch im Laufe der 10 Jahre Bandzeit. Und
bist du in London über den Zebrastreifen schon mal
rübergegangen? Ich war noch nie in London.
Das ist nicht dein Ernst.
Aber tatsächlich will ich demnächst. Aber dann werde ich bestimmt auch da über den Abbey Road Zebrastreifen gehen.
Absolut.
Ja.
Mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Tischtennis.
Also,
aber... geheimes Talent. Ach so, tatsächlich, ich kann noch sagen, ich spiele gerne Schach.
Gegen?
Es gibt immer nicht so viele, die es spielen.
Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe ein Talent, ich kann Schach gegen mich selbst spielen.
Nee, also man kann ja auch so im Internet manchmal ein bisschen spielen und so. Absolut. Das mache ich manchmal, aber im Endeffekt ist es immer am schönsten, irgendwo an einem Kanal zu sitzen und ein echtes Schachbrett zu haben und Ja.
Welcher Kanal in Berlin?
Maybachufer zum Beispiel.
Okay, sehr schön. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
Ein Fuchs.
Ah, warum?
Fuchs ist mein Lieblingstier. Also ich mag irgendwie Füchse. Ich mag so die Aura, die Ausstrahlung von Füchsen.
Man sieht sie auch mitten in Berlin manchmal?
Mitten in Berlin, tatsächlich.
Habe ich auch schon Füchse gesehen.
Ja, habe ich auch schon einige gesehen. Ich glaube, die mögen eigentlich Berlin.
Naja, die mögen vor allem den Müll, der da rumliegt.
Die mögen den Müll, tatsächlich, ja.
Also, der zieht sie auf jeden Fall magisch an.
Ja.
Die aufwendigste Maske für eine Rolle hatte ich für?
Für die Figur Jacob Davis bei der Serie Levi Strauss und der Stoff der Träume, die jetzt in der ARD lief, das letzte halbe Jahr. Ja, da hatte ich ja unterschiedlichste Bärte und vor allen Dingen auch einen langen Rauschebart, der ja in der Zeit 1870 oder wann das spielt, sehr en vogue war.
Und der war echt oder nicht?
Nein, der war nicht echt. Okay. Wir mussten,
sonst wäre es ja auch keine Maske gewesen.
Ja, man dreht ja auch unchronologisch und dann musste ich aber ständig vormittags mit dem Rauschebart, nachmittags mit dem Schnurrbart und vor allen Dingen dann in der Mittagspause, wenn man dann muss ich den ja wieder absetzen, weil wenn es dann Spaghetti Bolognese gibt, dann kann ich natürlich, muss ich aufpassen, dass die nicht im Bad landen. Aber auf jeden Fall in der Serie, ja.
Jacob Davis, der ja aus Riga kam, ja. Er war ein Schneider, ein Erfinder, er hat mit Levi Strauss zusammengearbeitet, beide sind sie nach Amerika gegangen, sind sich dort das erste Mal auf der Überfahrt begegnet und er hat sozusagen die Jeans mit Nietenverstärkung erfunden. Und das Patent, weil er selber nicht genug Geld hatte, dann eben zusammen mit Levi Strauss sich das Ganze hat patentieren lassen. Weißt du noch die Nummer vom Patent?
Gut, dass du, eigentlich wusste ich die.
Wirklich?
Es sind, glaube ich, so für 6 Nummern.
Es sind sechs Zahlen und hinten ist ein Buchstabe.
Ah ja, siehste, du also hast es dir aufgeschrieben.
Vorne ist es US.
Ah ja.
Und dann sind es 6 Zahlen.
Ah ja.
13, 91, 21, A.
Ah, es wird auch einmal genannt dann, glaube ich. ja, das hätte ich natürlich wissen müssen.
Ja gut, aber die Dreharbeiten sind ja immer schon wieder auch ein bisschen zurück.
Ist jetzt ja auch schon wieder 2 Jahre her.
Ja. Improvements in Fastening Pocket Openings, lautete das Patent damals. Was hast du gelernt für diese Rolle?
Für die Rolle von Jacob Davis?
Was musstest du dir erlernen?
Also ich habe Nähstunden genommen.
Hast du, ne?
Habe ich, ja. Wenn ich einen Schneider darstellen will, dann denke ich, muss ich das. Ich habe Nähstunden genommen. Dann habe ich mich auch viel in die jüdische Kultur eingelesen, weil wir spielen ja jüdische Auswanderer. Mhm. Da sieht man ja auch manchmal so Rituale, was die machen beim Beten und so. Und also das habe ich viel gelesen. Und mit dem Nähen. Und ich habe auch dann viele Dokumentationen über Schneider, Werkstätten und sowas. Also da war eigentlich der Hauptfokus drauf.
Wie gut kannst du nähen jetzt?
Bei mir ist tatsächlich häufig so, ich saug mich dann total auf für eine Rolle mit diesen ganzen Sachen. Und dann lasse ich das aber alles, ist das alles mit einem Schlag wieder weg, weil dann kommt ein anderes Projekt und ich habe seitdem jetzt auch nicht mehr genäht. Okay. Also ich bin eigentlich tatsächlich, ich glaube, bin eigentlich nicht so ein guter Näher. Man muss ja sehr geduldig sein und Ruhe bewahren. Und ich habe für die Rolle, ich kann so tun, als ob, aber ich kann mittlerweile, ich würde mir jetzt nicht unbedingt mich anrufen, wenn jemand seinen Knopf verloren hat.
Was hast du genäht, übungshalber, zu Hause für dich?
Nee, ich habe ein bisschen ich habe einfach immer mit einer Nadel, das habe ich einfach am Stoff geübt.
Du machst das gerade so nach und es sah so gleichmäßig und leicht aus.
Ja, genau. Schwungvoll. Ja, und vor allen Dingen das Einfädeln. Ne, dass du da, das habe ich auch viel geübt, dass das beim ersten Mal klappt. Und dann natürlich auch mit der Maschine. Das ist in der Serie wird ja auch schon mit Maschine genäht, dass du da gerade bleibst und so. Ja.
Wenn wir in deine Wohnung kämen,
ja.
Welches Objekt von Dreharbeiten würden wir als erstes sehen? Welchen Gegenstand hast du mitgenommen als Andenken?
Also ich habe noch von Chaos und Stille, sieht man auf jeden Fall noch die Geige, aber die ist jetzt wieder in irgendeinem Schlund verschwunden, weil ich die jetzt schon wieder seitdem nicht mehr rausgeholt habe.
Ja.
Weil das war nämlich in dem Film, das ist nämlich meine echte Geige, die ich von früher noch habe. Also das findet man da auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Bartteile von Von der Levi Strauss-Serie.
Wofür?
Ja, für ein Casting oder so.
Ach so. Mhm. Ah.
Ja.
Interessant.
Ja, das geht ja immer. Man muss ja häufig von heute auf morgen irgendein Casting machen. Und dann kannst du dir nicht immer sofort ein Rauschebart wachsen lassen, falls es gut passt für die Rolle.
Ja. So, und zum Schluss noch eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Das letzte Foto, was ich auf meinem Smartphone gemacht habe?
Also kannst nachgucken. Natürlich.
Irgendwas. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir hier was fotografiert. Ich war bei einem Geburtstag von einem Freund und da wurde geschenkt Vorlesung über russische Literatur von Wladimir Nabokov. Ja. Und ich dachte, ach, interessant, vielleicht lese ich das auch mal, weil ich habe früher viel die ganzen russischen Klassiker gelesen. Und vielleicht werde ich mir dieses Buch mal besorgen, deswegen habe ich es mir fotografiert.
Und das Buch heißt Vorlesung?
Vorlesung über russische Literatur von Wladimir Nabokov.
Also okay, also er hat eine Vorlesung gehalten und das wurde dann noch mit veröffentlicht.
Anscheinend.
Interessant.
Ja.
Witzig, jetzt ja. So, und der letzte Song, den du gehört hast auf deiner Playlist?
Der letzte Song, wie kann man das raus... Ah, Imagine von John Lennon.
Ja, natürlich.
Ja. Ist gerade ein Song, der immer mehr gespielt werden sollte, finde ich, was so alles abgeht in der Welt. Vielleicht sitzt er ja irgendwo auf einer Wolke und spielt seinen Song und hoffentlich hören ihn viele.
Ich habe gerade erst heute Vormittag gelesen, dass die Welt zurzeit gar nicht schlimmer dran ist, als sie das vorher war. Die Welt ist eigentlich nicht dramatischer geworden, es passieren auch nicht mehr schlimme Sachen. Nur kriegen wir es heute viel mehr mit.
Im Live-TV.
Und kriegen es ständig auch gezeigt und vorgespielt und holen es uns ja auch mit Doomscrolling selber noch. Aber theoretisch sagen Experten, passiert gar nicht viel mehr Schlechtes als vorher. Interessant, oder?
Ja, interessant.
Nur unsere Wahrnehmung.
Ja, ja, klar,
ist eine
weil
andere
es
dauer, macht uns
dauerpräsent ist, ja.
Anton, ich danke dir. Das war schön hier. Sehr schön, dass wir hier zusammengekommen sind.
Ja, ich habe mich gefreut.
Und über dies und das gesprochen haben. Vom HSV bis hin zu eurem Film Stille und Chaos. Der Film Stille und Chaos gibt
Chaos
es...
Chaos und Stille.
Ach, warum sage ich Stille? Für mich ist die Stille wichtiger, deswegen erwähne ich immer die Stille zuerst.
Er hieß auch erst nur Stille.
Ah ja.
Er hieß ganz lange nur Stille und dann wurde es Chaos hinzugefügt. Deswegen warst du intuitiv sogar eigentlich auf dem richtigen
oder?
Dampfer.
Chaos und Stille. Ich fand es einen wunderschönen Film, der sogar unter 90 Minuten ist. Auch erstaunlich.
83.
Er hätte noch ein paar Minuten länger gebrauchen können, finde ich. Hätte er vertragen können.
Ja.
Aber für viele... ist es vielleicht durchaus auch ein Grund, sich den anzuschauen.
Ja.
Also 83 Minuten, er ist traurig, er ist berührend, er ist aufrüttelnd, er ist skurril, er ist heiter, hat wunderschöne kleine Momente, eine schöne Musik. Es ist ein Film, den ich Menschen auf jeden Fall empfehlen möchte. Schaut, ob es den gibt bei euch. Ansonsten bald natürlich im Streaming, aber das kann immer noch ein bisschen dauern. Und im Kino ist es am allerschönsten. Chaos und Stille. Anton, danke dir.
Ja,
die Tage wieder.
Danke dir für die Einladung, Christian.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpoppenzoo.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen.
Hallo, hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpoppen zu. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Das ist der Name einer geheimen Gruppe. Es sind hunderte von Fake-Accounts auf Wikipedia. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Online-Community kippt. Und wenn das passiert, dann geht's schnell. Und dann ist es irreversibel. Dann ist es vorbei.
Das ist Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Die ersten drei Episoden findet ihr ab dem 16. Januar überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek gibt es dann schon alle 7 Episoden.